Um die 50, der Podcast mit Caro und Carsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Finanzen und Recht. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts um die 50. Heute sitze ich zusammen mit Stefan Korpion, dem Mann meines Vertrauens, wenn es um Versicherungen geht. Steuern und Versicherungen allgemein gehören nicht wirklich zu meinen Lieblingsthemen und deshalb ist es gut, wenn ich jemanden habe, der sich A, damit auskennt und mir B, hilft, wenn es wirklich dann mal Not am Mann ist. Sein Büro ist bei mir um die Ecke und er ist auch immer sofort zur Stelle, wenn ich Hilfe brauche. Und am Rande erwähnt, die VGH, dessen Büro er ja hier hat, hat mir bei meinem Mega-Abwasserschaden richtig gut zur Seite gestanden. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und für diese Werbung werde ich übrigens nicht bezahlt. Das mal nur so am Rande. Aber kommen wir zur Sache. Herr Korpion, welche Versicherung brauche ich jetzt noch, also so um die 50? Was ist wirklich wichtig, was kann ich mir schenken? Ich habe hier gerade eine ganze Liste vor mir liegen von Mobilität über Bauen und Wohnen, Haftpflicht und Rechtsschutz, Tierversicherung, Vorsorge bis hin zur Pflege. Was bitte brauche ich jetzt wirklich noch?
Naja, es gibt so einige Versicherungen, die braucht man sein ganzes Leben. Das ist auf jeden Fall immer eine Privathaftpflichtversicherung und das ist auch immer die Hausratversicherung. Beim Thema Hausratversicherung wird es schon spannend, beim Thema um die 50, weil da ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo man sich sehr intensiv mal damit beschäftigen sollte, was hat man zu Hause. Man hatte genug Zeit, um ordentlich was anzuschaffen. Und dann sollte man wieder gucken, ob die Hausratversicherung, die man vielleicht mit 20 oder 30 abgeschlossen hat, immer noch wirklich aktuell ist von den Versicherungssummen her. Was hat man in der Zwischenzeit angeschafft? Ist das noch aktuell? Außerdem um die 50 verlassen langsam aber sicher vielleicht die Kinder das Haus. Und dann muss man sich darum kümmern, was ist eigentlich mit der Absicherung der Kinder? Die spielen ja auch eine Rolle, wenn es um das Thema so um die 50 geht. Eine Wohngebäudeversicherung ist für die meisten vielleicht schon vorhanden, wenn sie denn in einem Gebäude wohnen. Da muss man gucken, ist die auf dem aktuellen Stand. Das ist auch ganz wichtig. Stichwort Starkregen. Sie wissen, wovon ich rede.
Ich weiß, wovon Sie reden. Ja. Oder eben auch dieses Thema ja. Elementarversicherung, was ja momentan gerade auch irgendwie durch die Medien geht. Wird das Pflicht, wird das nicht Pflicht?
Ganz genau.
Gerade ja. So in Hochwassergebieten. Und hier in Hemming haben wir ja auch ein sogenanntes Hochwassergebiet. Und ich bin ziemlich dankbar dafür, dass ich eine Elementarversicherung hatte.
Ja, das ist
oder auch
absolut,
habe.
Das ist absolut sinnvoll. Ja, und dann spielt das Thema Altersversorgung eine erhebliche Rolle im Alter 50. Weil das ist so eine Geschichte, wo man sich auf jeden Fall Rat bei seinem Versicherungsvertreter suchen sollte. Denn der ein oder andere hat schon irgendwie was mal angefangen. Manch einer hat was von Papa, Mama schon. Das läuft schon seit 20, 30 Jahren. Aber spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich intensiv Gedanken über seine Altersversorgung machen sollte. Man sollte es auf jeden Fall überprüfen lassen. Was habe ich? Was will ich? Und wie viel muss ich im Alter denn haben? Und natürlich habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, wie ich das mit 20 habe. Und in der Form wäre es durchaus sinnvoll, sich Sicherheit zu verschaffen und mal so mit dem Versicherungsvertreter seines Vertrauens mal auf das eigene zu gucken, was man da so hat und uns mal hochrechnen zu lassen, was kommt da eigentlich bei raus.
Sie sehen jetzt gerade, ich meine, wir drehen ja kein Video, sondern einen Podcast. Sie sehen gerade die Fragezeichen in meinen Augen. Ist das nicht mit um die 50 jetzt schon zu spät, jetzt erst sich mit dem Thema Vorsorge auseinanderzusetzen oder was spielt da jetzt eigentlich eine Rolle?
Ob es zu spät ist oder nicht, habe ich quasi nicht zu entscheiden. Für den einen oder anderen ist es vielleicht zu spät. Ja, das kann sein. Aber wir bewegen uns vielleicht mit der Gruppe um die 50 um Menschen herum, die vielleicht jetzt wieder langsam, aber sicher ein bisschen mehr freie Liquidität zur Verfügung haben. Und dann kann ich auch ein bisschen mehr Geld an die Seite legen. Wie gesagt, die Kinder sind vielleicht aus dem Gröbsten raus. Ich habe ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und gleichzeitig habe ich weniger Zeit zur Verfügung. Also sollte ich Instrumente nutzen, die mir möglichst zügig auch einen gewissen Zuwachs bringen. Wir werden ja sicherlich nachher nochmal auf das Thema Lebensversicherung an sich zu sprechen kommen.
Machen wir doch vielleicht da mal direkt weiter. Also Lebensversicherungen, sind die überhaupt eigentlich noch opportun? Also auf Ihrer Seite habe ich nichts mehr drüber gefunden. Und zumindest auf der Seite der VGH, dieses klassische Wort Lebensversicherung.
Ja, das klassische Wort Lebensversicherung ist im Grunde genommen auch tot. Es ist ja schon fast ein bisschen negativ konnotiert, was ich aber für unberechtigt halte, denn die Lebensversicherung in ihrer richtigen Form, heute wahrscheinlich eher als Rentenversicherung bekannt, ist eine der sinnvollsten Altersversorgungen. Das sehe ich natürlich aus Sicht eines Versicherungsvertreters. Es mag auch andere Möglichkeiten geben, ist gar keine Frage. Aber Rentenversicherungen sind immer langfristig gedacht und nichts fürs mal eben kurzfristige, ich spare mal hier 5 Jahre lang Geld an und dann ist gut. Nur die Form hat sich verändert. Es gibt kaum noch die reine klassische Lebensversicherung mit einem Garantiezins und mit einer Überschussbeteiligung, sondern die Versicherer sind nahezu alle dazu übergegangen, auch den Kapitalmarkt mit ins Boot zu nehmen. Und da hat die VGH, wie ich finde, eine ganz hervorragende Idee gehabt. Sie hat nämlich gesagt, wo finanziert eigentlich die VGH ihr Geld? Wo bringt die VGH ihr Geld hin? Natürlich in den gesetzlich vorgeschriebenen Teil, aber auf der anderen Seite auch in den Teil, der ein bisschen mit Wumms versehen ist. So, das ist der VGH Altersvorsorgefonds. Und was kann es eigentlich Vertrauensbildenderes geben, als das Geld genau in den gleichen Fonds zu investieren, den die VGH nutzt? Denn was ist das Ziel der VGH?
Ja klar, Geld zu machen, Geld zu verdienen.
Und zwar langfristig und sicher und trotzdem mit ein bisschen Spaß bei der Sache. Und da gibt es bei der VGH 2, 3 verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und welches dann genau für Sie das Richtige ist. Ob betriebliche Altersversorgung, das können Sie machen, wenn Sie Angestellter sind. Oder aber vielleicht, wenn Sie jetzt auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Mit Menschen um die 50 ist das ja nicht so völlig absurd. Könnte auch eine Basisrente, manchmal auch bekannt als Rürup-Rente, zum Tragen kommen. Das heißt, da, wo ich meine Beiträge auch steuerlich absetzen kann. Oder auch eben einen Teil vollkommen frei nutzen in eine private Rentenversicherung. Sinnvoll ist das allemal. Im Übrigen auch, wenn die Generation um die 50 schon mal anfängt, etwas für ihre Nachfolgegeneration zu tun, also für die Kinder und, wenn es soweit ist, Kindeskinder.
Okay, ja, also ich habe bei Ihnen auch sowas gefunden, das heißt Niedersachsen-Tresor. Wollen Sie dazu mal irgendwie mal erklären, was das eigentlich so ist?
Ja, Niedersachsen-Tresor haben wir da deswegen so genannt, weil das hat was mit Sicherheit zu tun und das hat etwas damit zu tun, dass man Geld an die Seite legt, das man eigentlich erstmal nicht braucht und wo man dann irgendwann später mal den Tresor wieder aufmacht, um das Geld daraus zu holen, was man da reingelegt hat. Sie wissen, dass es im Augenblick bei den Banken und Sparkassen keinerlei oder kaum Zinsen gibt, gegebenenfalls bei Beträgen über 50.000 Euro sogar sogenannte Verwahrentgelte. Der Niedersachsen-Tresor ist nichts anderes als eine, ja, ich sag mal, Rentenversicherung, wo man einen Einmalbeitrag einzahlt, den liegen lässt und in aller Regel frühestens nach 12 Jahren wieder rausnimmt, was steuerliche Vorteile hat, wenn man gleichzeitig dann noch 62 Jahre alt mindestens ist. Aber wenn wir jetzt über die Menschen um die 50 reden, sind die ja in 12 Jahren 62, das würde ja gut passen. Ja, und da gibt es eben ein Stück weit Verzinsung noch, das ist ganz gut. Eine Rendite, die liegt so um und zu 2, 2,5%, kommt so ein bisschen darauf an, wie man das gestaltet. Und das ist auf jeden Fall mal deutlich mehr als das, was Sie im Augenblick bei der Bank oder Sparkasse bekommen.
Na gut, ich muss es 12 Jahre liegen lassen. Und wie ist das mit der momentan? Wir haben ja gerade eine relativ hohe Inflationsrate. Das heißt, wir reden von einer Inflation von über 4% momentan. Sie sagen mir gerade, der Niedersachsen-Tresor bringt so 2-3%. Habe ich ja immer noch ein bisschen was verloren, aber
ja, ich würde Ihnen wahnsinnig gerne mehr Geld geben. Bei dem Niedersachsen-Tresor ist es einfach so, dass das ein Stück weit auch reglementiert ist. Warum ist das reglementiert? Wenn wir dieses Geld ganz normal in voller Höhe von Anfang bis Ende in den Altersvorsorgefonds der VGH einzahlen würden, bei dem wir im Übrigen derzeit so eine jährliche Rendite von +/-6% haben, dann würden wir von der Bevölkerung zugeschmissen werden mit Geld. Wir würden so viel Bargeld einsammeln, dass wir gar nicht mehr wüssten, wo wir das ehrlich gesagt anlegen sollten. Das ist ein echtes Problem. Darum haben wir das ein Stückchen reglementiert, dass wir pro Jahr nur einen bestimmten Betrag anlegen können. Trotzdem ist natürlich die Frage, habe ich immer noch Verlust? Ich persönlich glaube, dass die Inflation von um die 4% oder wie es im Augenblick so ist, 4,5% nicht auf Dauer so andauern wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann mal wieder bei der 2 ungefähr bleiben. Verglichen mit dem, was ansonsten bei Banken und Sparkassen zu bekommen ist, ist es immer noch besser. Sie machen, vielleicht ist es für den einen oder anderen ein Nullsummenspiel. Auf jeden Fall verlieren Sie nichts.
Ja, das ist ja immer schon mal etwas. Also das heißt, ich behalte mein Geld und es ist bei Ihnen sicher aufgehoben und es, ich muss auch keine Strafzinsen auf dem Konto zahlen, falls ich eine Summe über auf meinem Konto selber nachher überschreite, was genau. Ja auch schon mal ganz schön ist. Wie ist das jetzt, wenn ich so eine Lebensversicherung, ich würde da gerne noch mal kurz drauf zurückkommen, wenn ich so eine Lebensversicherung habe, ich lese immer mal wieder, soll ich die jetzt auflösen, soll ich die ruhig stellen, soll ich den Rückkaufwert ziehen? Was empfehlen Sie mir als Versicherungsexperte?
Als allererstes empfehle ich Ihnen, sprechen Sie mit Ihrem Versicherungsexperten.
Okay.
Wir bekommen manchmal einfach nur noch den Brief. Guten Tag, Herr Korpion, hiermit lösen wir unsere Versicherung auf. So, Und es ist ganz sinnvoll, vorher darüber zu sprechen. Wenn Sie einen etwas älteren Vertrag noch haben, der von mir aus 10, 12, 15, 20 Jahre alt ist, haben Sie dort in aller Regel noch eine Garantieverzinsung, die manchmal bis an die 4% ranreicht. Mhm. Selbst wenn Sie diese Versicherung jetzt aktuell nicht brauchen oder nicht besparen wollen, aus welchem kühnen Grunde auch immer, sollten Sie sie eigentlich nicht auflösen, denn Sie haben im Grunde genommen einen Sparvertrag mit einer garantierten Verzinsung zwischen 3,5 und 4%. Das ist exzellent. Wenn Sie dieses Geld jetzt nicht zwingend brauchen, würde ich es nicht auflösen. Außerdem sind noch alle Lebensversicherungen unter bestimmten Bedingungen, die vor dem Jahr 2005 abgeschlossen worden sind, kommen in aller Regel steuerfrei zur Auszahlung. Also die privaten Lebensversicherungen. Mhm. Solche Verträge sollte man durchaus nicht unbedingt antasten. Wie gesagt, es sei denn, die Lebenssituation gibt es nicht anders her. Mhm. Auch sonst bei später abgeschlossenen Versicherungen sollte man wirklich gut mit seinem Versicherungsvertreter sprechen und sollte gucken, was ist hier gerade sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Einfach aufs Geratewohl diese Verträge aufzulösen, ist schwierig.
Wenn wir gerade bei diesem Thema sind, wie oft sollte man generell so seine ganzen Verträge mal von seinen Versicherungsexperten des Vertrauens überprüfen lassen?
Also ich denke mal, dass es sinnvoll ist, mindestens, also Firmenkunden jedes Jahr, aber Privatkunden, denke ich, ist es durchaus sinnvoll, alle 3 bis 5 Jahre mal drüber zu schauen.
Okay. Gut, also wäre das, machen wir demnächst mal einen Termin, ne?
Ja, genau.
schauen mal über meine eigenen Verträge drüber.
Ja, das machen wir auch regelmäßig.
Ja, genau. Was habe ich hier noch so auf meinen Zettel stehen? Gesundheit und Pflege habe ich bei Ihnen auch gefunden. Also da gibt es private Krankenversicherung, Zahnzusatzversicherung, ambulante Zusatzversicherung, Krankenhauszusatzversicherung, Krankentagegeld, Pflegeversicherung. Sind das nicht Sachen, die eigentlich hauptsächlich gesetzlich irgendwie sind? Und kann ich mir bei Ihnen einzelne Module raussuchen oder muss ich gleich immer ein ganzes Paket buchen?
Nein, Sie können sich Module raussuchen. Sie können sich das raussuchen, was Sie haben wollen. Zum Thema ist das nicht gesetzlich abgesichert. Dazu muss man einfach wissen, die gesetzliche Sozialversicherung, hier in dem Fall ja die Krankenversicherung, deckt alles das ab, was medizinisch notwendig ist. Mhm. Es gibt, man soll es kaum noch glauben, beim Zahnarzt immer noch Amalgamfüllungen. Und das ist das, was Ihnen im Zweifel der Zahnarzt auch einsetzen muss, wenn Sie nicht anders wollen. Wenn Sie keine Amalgamfüllung haben wollen, sondern Kunststoff, Keramik, Gold, was auch immer, müssen Sie dazu bezahlen. Und wenn Sie das nicht in vollem Umfang wollen oder können, je nachdem, dann bietet es sich an, zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Je eher, desto besser, weil die haben etwas, der Preis einer Krankenversicherung im Allgemeinen hat etwas mit dem Einstiegsalter zu tun. Je älter man einsteigt, desto teurer wird es. Also was ich durchaus empfehlen kann, ist, sich das Thema Zahnzusatzversicherung anzuschauen. Durchaus auch Chefarztbehandlung, Einbett-, Zweibettzimmer. Der normale Mensch liegt ja nicht mit 15 oder 20 Jahren im Krankenhaus, sondern mit 60 oder 70. Und ob Sie dann in einem 3- oder 4-Bettzimmer liegen wollen, ich überlasse jetzt mal Ihrer Fantasie, was da so alles passieren kann. Ein ganz wichtiges Thema. Ich merke, Sie wollen das nicht.
Ich will am liebsten gar nicht im Krankenhaus liegen.
Ja. Ein ganz wichtiges Thema, was mich selber auch begleitet, ist schon seit vielen, vielen Jahren, ist das Thema Pflegeversicherung. Ich bin selber 50 und ich unterhalte mich mit Menschen meines Alters ganz, ganz häufig mittlerweile über meine Eltern und in welcher Situation die sind. Ob die sich in einem Pflegeheim befinden oder kurz davor oder manche sind auch schon verstorben. Ein durchschnittlicher Pflegeheimplatz in Niedersachsen kostet so um die 3.500 Euro. Pro Monat übrigens, nicht pro Jahr. Die durchschnittliche Zuzahlung in Niedersachsen liegt bei ungefähr 1.800 Euro. Und jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer kann ganz kurz mal in den eigenen Rentenbescheid reingucken, wie hoch der ist. Und das abgleichen mit dem, was ich gerade gesagt habe.
Da sind Sie günstig mit dem, was ich gerade für meine Mutter ausgebe.
Ja, also nach oben haben wir da auch keine Grenzen. Also Sie sind herzlich eingeladen, deutlich mehr auszugeben. Aber es ist tatsächlich so, die durchschnittliche Zuzahlung liegt mittlerweile bei fast 1.800 Euro. Sie müssen ja sowieso die Unterbringungskosten im Heim selber bezahlen, die Investitionsfolgekosten müssen Sie selber bezahlen. Die Pflegekasse übernimmt ja nur die reinen Pflegekosten. So, und da sind wir, wie gesagt, bei einer durchschnittlichen Zuzahlung von 1.800 Euro. Insofern ist es gar nicht so blöd, darüber nachzudenken, eine Pflegezusatzversicherung abzuschließen. Ja, mancher wird ja nach Preisen gefragt, ne? Ich würde mal tippen, eine Pflegeversicherung, die einigermaßen angemessen ist, kostet pro Person in einem Haushalt bei jemandem, der um die 50 ist, so plus minus 100 Euro. Nageln Sie mich jetzt bitte nicht auf 20 Euro fest. Ja, das kann für ein Ehepaar schon durchaus mal 200 Euro bedeuten. Aber rechnen Sie mal hoch, wenn Sie jetzt 50 sind, jeden Monat 200 Euro bezahlen oder 100 Euro sagen wir mal, 100 Euro bezahlen, sind 1.200 im Jahr. Nochmal 10 Jahre sind 12, sind vielleicht 24.000 Euro, die Sie einzahlen, wenn Sie jetzt noch 20 Jahre warten. Oder 36.000 Euro, wenn Sie noch 30 Jahre warten, wenn Sie erst mit 80 Jahren dann ins Pflegeheim gehen.
Ich will gar nicht ins Pflegeheim gehen, deswegen ist so ein Thema ja so unglaublich unangenehm, dass man sich mit Dingen hier beschäftigt, wo man eigentlich sagt, ich will definitiv nicht in einem Pflegeheim enden und soll mich aber trotzdem dafür versichern, dass genügend Geld hinterher da ist, um diesen Differenzbetrag von 1.800 Euro entsprechend zu bezahlen. Also nur mal so als Beispiel, meine Mutter hat Pflegestufe 4 und sie ist in einer speziellen Gemeinschaft für Demenzkranke untergebracht und wir zahlen da jeden Monat 2.500 Euro zu. So, das ist natürlich eine ganze Menge und das muss natürlich auch der Haushalt der Eltern erstmal hergeben, bevor dann selber die Kinder nochmal irgendwann zur Kasse gebeten werden. Ja, dafür kann sowas dann sinnvoll sein.
Ja, die Kinder sind ja mittlerweile durch ein neues Gesetz der Bundesregierung seit einiger Zeit geschützt, solange sie nicht über 100.000 Euro verdienen. Also für alle die, die unter 100.000 Euro verdienen, die frohe Botschaft, sie müssen für ihre Eltern nicht aufkommen. Manche fühlen im Übrigen aber auch eine moralische Verpflichtung, das zu tun. Aber für alle die, die über 100.000 Euro im Jahr an Einkommen haben, ist es so, dass sie dann auch verpflichtet sind, für die Eltern mit einzutreten.
So. Naja, und das muss ja auch erstmal das gesamte Vermögen der Eltern aufgebraucht sein, bevor nachher auch die Kinder in die Pflicht genommen werden. Also das würde tatsächlich für manchen Erben bedeuten, erstmal die Immobilie irgendwie versilbern, damit Mutti im Heim wohl aufgehoben ist.
Genau, richtig.
Und da überlegt man ja möglicherweise auch, will man das oder trägt man die Kosten vielleicht möglicherweise doch selber, um möglicherweise die Immobilie zu retten.
Genau. Und was viele auch gerade beim Beruf des Versicherungsvertreters vergessen ist, eine ganz wesentliche Aufgabe eines Versicherungsvertreters ist, zu informieren und zu beraten. Die Aufgabe eines Versicherungsvertreters liegt nicht in allererster Linie darum, sofort im allerersten Gespräch die Unterschrift aufs Papier zu bekommen, damit er auf jeden Fall ganz, ganz viel Geld verdient. Wir leben davon, dass wir Versicherungen verkaufen. Aber es geht darum, auch manchmal den Finger in die Wunde zu legen und auch mal Dinge anzusprechen, die unangenehm sind. Und dazu gehört zum Beispiel das Thema Pflegeversicherung.
Ja, super. Ich bin begeistert.
Ich kann auch manchmal ein unangenehmer Gesprächspartner sein. Das tut mir leid.
Nee, das macht ja nichts. Aber das ist ja genau das, weshalb wir ja hier eigentlich auch sitzen. Wenn ich jetzt mal auch, bleiben wir bei der Pflegeversicherung oder auch bei anderen Versicherungen, ich würde dann ja bestimmte Verträge ja auch mal miteinander vergleichen. Macht es Sinn, dass ich, wenn ich dann zum Beispiel auch eine Versicherung wechseln will, möglichst das billigste Angebot nehme? Oder sollten auch bestimmte Versicherungen möglicherweise auch in einer Hand bleiben, weil es dann später im Schadensfall vielleicht einfacher ist?
Ja, wenn wir uns zum Beispiel das Thema Wohngebäude und Hausratversicherung angucken. Es bietet sich an, so etwas in einer Hand zu haben. Wir haben bei uns schon beides gehabt. Wir haben Kunden gehabt, da war das nicht in einer Hand. Das heißt, wir nehmen einen aktuellen Fall. Haus ist nahezu komplett abgebrannt. Es kommen von beiden Versicherern Gutachter. Beide Gutachter legen unterschiedliche Kriterien an. Beide Gutachter kommen zu unterschiedlichen Zeiten. Und Sie als Versicherungsnehmerin wissen ja im Zweifel gar nicht, was genau ist jetzt eigentlich Hausrat und was jetzt eigentlich Wohngebäude. Bei sowas wie einem Wohnzimmertisch fällt mir das vielleicht noch leicht. Aber was ist mit dem Fußbodenbelag? Ist das eigentlich Hausrat oder ist das Wohngebäude? Was ist mit meiner Küche? Ist das eine Einbauküche? Ist das keine Einbauküche? Und, und. Wie herrlich ist es da, wenn Sie einfach Ihren ganzen, Schmunz zum Versicherer geben und sagen, bitte sortier mir das. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich zum Beispiel Gebäude- und Hausratversicherung in einer Hand habe. Mhm. Dann können Sie, haben Sie nur einen Gutachter, Sie haben alles in einer Hand. Das bietet sich auf jeden Fall an. Abgesehen davon gibt's, sagen wir, zwei Sorte Mäuse. Die einen sagen, ich verteile meine Versicherung auf möglichst viele Versicherungsvertreter. Mir persönlich erschließt sich das nicht. Mhm. Sie haben auch manchmal einfach die Möglichkeit, wenn Sie mehrere Versicherungen haben, auch so einen Versicherungsvertreter mal etwas unter Druck zu setzen und zu sagen, schau mal, ich habe so viele Versicherungen bei dir, jetzt musst du auch mal ein bisschen mit dem Preis runtergehen. Und in aller Regel funktioniert das auch.
Das kann ich aber auch anders machen. Wenn ich ein billigeres Angebot gefunden habe, kann ich auch zu Ihnen gehen und sagen, so, wollen Sie da einsteigen oder ich gehe weg?
Das können Sie auch machen. Und dann gehört es wieder zu einem guten Versicherungsvertreter zu sagen, was wollen Sie haben? Möglichst billig oder möglichst gut? Ich will nicht immer sagen, dass das Billige nicht gut ist. Mhm. Aber ein guter Versicherungsvertreter wird Ihnen anbieten, die Leistung miteinander zu vergleichen und dann sich den Preis anzuschauen. Mhm. Und ich bin so ehrlich, wenn Sie mir ein Angebot bringen bei einem anderen Versicherer, das genauso von den Leistungen genauso gut ist wie meins, aber es ist viel günstiger, dann würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie zum nächsten.
Okay.
Ja. Übrigens mit ein bisschen Tränen im Auge, aber ich würde es trotzdem tun.
Jetzt haben wir Ihnen eigentlich eine ganze Menge schon aus der Nase gezogen. Gibt es noch irgendwas, was Sie noch sagen, was wir um die 50 noch dringend beachten sollten?
Wo man in dem Alter tatsächlich mal drüber nachdenken kann, ist tatsächlich, laden Sie Ihren Versicherungsvertreter doch mal zu sich nach Hause ein und lassen Sie ihn mal drüber schauen, was Sie bei sich so haben. Also ich denke zum Beispiel daran, dass der gemeine Versicherungsnehmer über 50 oder um die 50 zum Beispiel irgendwann anfängt, sich einen Wintergarten zu bauen. Dann könnte man auf so etwas kommen wie eine Glasversicherung, Haushaltsglasversicherung. Oder aber manchmal ist das ein Alter, wo man anfängt, dummerweise sich zu streiten. Wie verhält es sich eigentlich mit einer Rechtsschutzversicherung? Da kriege ich meistens erwidert, ach, Herr Korpion, ich bin doch so ein friedfertiger Mensch, das brauche ich doch gar nicht. Das suchen wir uns meistens nicht selber aus, ob wir uns streiten wollen oder nicht. Sondern manchmal müssen wir uns streiten mit unserem Nächsten. Das ist dann irgendwie ärgerlich, aber es ist ganz hilfreich, wenn man jemand anders die Sachen bezahlen lässt. Und ich sage, um die 50 ist, ja, warum machen Sie diese Seite eigentlich? Weil viele Leute in diesem Alter anfangen, sich über den Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Und genau das ist der Zeitraum, wo wir als Versicherungsvertreter auch mit zum Gesamtpaket dazugehören. Alles mal anschauen und gerade ziehen.
Perfekt. Ich finde, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geopfert haben und für das Beantworten der vielen Fragen. Alle weiteren Informationen gibt es dann entsprechend auch im Netz und das kann man dann alles auch da nochmal nachlesen.
Sehr herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht.
Danke. Tschüss.
Tschüss.